Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gerwin.
Ein herzliches Willkommen zur neuen Folge Löwenfunk, schon Folge Nummer 96. Und es ist heute alles anders. Es ist eine Premiere. Wir sitzen in einem Auto, in einem EV9 von Kia, vom Auto aus Christmann, sogar extra noch gebrandet. Und wir sind auf dem Hockenheimring. Also kultiger wird es nur noch dadurch, dass wir den kultigsten Handballgast haben, den wir uns bei den Rhein-Neckar-Löwen vorstellen können. Olli Rogic ist da. Herzlich willkommen.
Einen wunderschönen guten Tag. Freut mich.
Ich hoffe, irgendwas bimmelt.
Oh, wir sind nicht angeschnallt. Jetzt gibt's gleich Ärger.
Ist jemand nicht angeschnallt?
Ich sehe schon jemanden da hinten.
Oh, hinten links.
Okay, das kostet jetzt schon mal.
Damit haben wir nämlich auch schon aufgelöst. Wir sitzen nicht alleine im Auto, wir beiden, sondern wir haben dieses Mal Gäste im Auto. Vielleicht gehen wir einmal von hinten nach vorne durch. Wer war denn derjenige, der nicht angeschnallt war?
Hinten links.
Wie heißt du?
Brigitte.
Brigitte ist nämlich da. Du hast wen dabei?
Den Thorsten.
Thorsten. Und ihr beiden?
Ich bin Johanna.
Und?
Und ich bin der Dominik.
Dominik. Wo kommt ihr so her?
Also wir beide, Johanna und Dominik, wir kommen aus Ingolstadt.
Aha. Und ihr beiden?
Wir sind aus Reilingen.
Um die Ecke, Reilingen.
Du kennst das?
Ja, klar.
Ja, ich bin doch hier, ich kenne mich ja hier leider nicht so gut aus. Wir haben nämlich ein Gewinnspiel gemacht und da konntet ihr euch bewerben. Und dann wollten wir einfach mal hier was Besonderes organisieren, dass ihr ein bisschen mit durch die Gegend fahrt mit uns. Und wir fahren jetzt einfach die ganze Zeit über den Hockenheimring. Ich kenne es ja so nicht, also ich bin noch nie über den Hockenheimring gefahren selber. Wir haben jetzt auch gerade noch, da fährt ein richtiges Safety Car vor uns her.
Jetzt gibt es erstmal Strafzettel, weil wir nicht angeschnallt waren, pass auf.
Weil hier ist nämlich noch auf Rot. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber wir können in der Zeit ja schon mal ein kleines bisschen quatschen. Also wir sind tatsächlich, es ist Folge 96 schon und du ziehst jetzt, glaube ich, gleich mit Uwe Gensheimer und Johnny, Patrick Kretzky, die nämlich auch jeweils 5-mal im Löwenfunk waren. Bist du nur deswegen nochmal wieder gekommen, weil du diesen Rekord einstellen
unbedingt
wolltest?
Nein, ich wollte dich mal wieder sehen, weil so oft sehen wir uns ja nicht mehr. Ich sehe dich dann immer von den Spielen oben von der Tribüne runter. Aber ganz ehrlich, früher haben wir uns häufiger gesehen. Und das ist natürlich mal eine super Zeit, eine Stunde mit dir im Auto zu fahren.
Dass wir einfach mal quatschen können.
Genau,
ne? So sieht's aus. Aber ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, bei was unsere Art, Auto zu fahren angeht, glaube ich, dass ich entspannter bin, dass ich fahre.
Du wirst dich wundern, also früher gebe ich dir hundertprozentig recht, aber mittlerweile Tempomat 130, 140 max, also ich bin auch echt ruhiger geworden.
Okay. Muss
ich
sagen. Früher war schon eher...
Ja. Vor den Kindern war es wild, da bin ich auch Motorrad gefahren und hatte auch Spaß an schnellen Autos und mittlerweile SUV, Tempomat und ganz gechillt und ich brauche es nicht mehr.
Also bei mir war es insofern ähnlich, dass es schon so war, dass ich auch früher, man hat sich so ein bisschen die Hörner abgestoßen, kann man glaube ich sagen. Aber mittlerweile, also viel mehr als 130, 150 fahre ich ja gar nicht mehr. Also
ja, du kommst ja auch nicht schnell an, wenn man immer denkt, links, rechts und dann nochmal überholen und nochmal Vollgas. Das ist sehr Quatsch.
Stressig.
Ja, genau.
Stressig. Wenn man einfach gediegen eine Runde rollen lassen kann. Wir sitzen im Auto von Auto aus Christmann. Du bist ja jetzt dann auch so ein bisschen ins Sponsoring mit eingestiegen bei den Rhein-Neckar-Löwen. Das ist schon ein besonderer Partner, oder? Ich meine, wir sagen das ja ganz oft und die Fans draußen sagen wahrscheinlich auch, ja, klar, die geben euch Geld und natürlich ist das dann ein besonderer Partner, aber das ist ja so nicht. Also andere lassen ihr Geld da und wollen ihr Logo auf dem Trikot haben und sind dann durch damit, aber wir haben halt schon echt sau viele Partner, die halt auch Bock haben, was zu machen und jetzt machen wir einen Löwenfunk-Podcast vom Hockenheimring. Die sind schon was Besonderes, oder?
Ja, definitiv. Es gibt ja auch mittlerweile echt viele Jungs, die den Kia fahren. Elektromobilität ist sowieso voll im Trend. Und jetzt Mats Mensa hat ein Auto gekauft bei Kia. Ich glaube, das ist ein Ex-Spieler. Das zeigt ja, was wir für eine Bindung auch zu unseren Sponsoren haben. Wenn da einer aus Flensburg runterkommt, um hier ein Auto zu kaufen, das will schon was heißen. Und von daher sind wir stolz, solche Partner an der Seite zu haben. Und die uns halt auch unterstützen bei so Aktionen wie heute. Also das ist schon was Besonderes.
Wieso verkaufen wir denn unseren Ex-Spielern noch Autos? Was ist denn da los?
Ja, du weißt ja, man sieht sich immer zweimal im Leben. Jetzt können wir die Gerüchteküche ein bisschen aufbauen.
Ach so. Ja, Mats Mensa nochmal wieder im Rhein-Neckar-Löwen-Trikot. Das wäre ja richtig cool, ehrlicherweise.
Aber es spricht ja fürs Autohaus, ja. Das wollte ich damit sagen.
Absolut, ja. Da sind wir uns ja absolut einig. Du hast eine neue Rolle bei den Rhein-Neckar-Löwen. Die haben wir, glaube ich, beim letzten Podcast, in dem du zu Gast warst, auch schon mal grob ein bisschen besprochen. Wie sieht die denn jetzt genau aus? Weil, also, du bist so populär und so bekannt bei den Fans, dass diese Frage ja auch immer wieder kommt. Die wird ja wahrscheinlich auch dir noch ständig gestellt, oder?
Die kommt noch häufiger, klar. Sie ist natürlich, hat sich auch immer wieder mal ein bisschen verändert. Und momentan ist es natürlich so, dadurch, dass wir einen Geschäftsführerwechsel hatten mit Holger Bachert, der ja aus dem Vertrieb kam, ist diese Stelle natürlich noch ein bisschen vakant, will ich nicht sagen. Aber da noch ein bisschen mehr, musste ich ein bisschen mehr einsteigen, als ich das eigentlich am Anfang wollte. Aber jetzt ist es so, dass es, glaube ich, sich gut eingespielt hat. Ein bisschen weniger im sportlichen Bereich, dafür mehr im Vertrieb. Und das läuft dabei wirklich super an. Und ich glaube auch, dass wir da noch Luft nach oben haben, weil wenn wir wieder ganz oben angreifen wollen, dann brauchen wir starke Partner an unserer Seite, auch neue Partner. Und das ist auch eine spannende Aufgabe.
Du hast auch beim DHB jetzt eine neue Rolle bekommen, bist jetzt dort Markenbotschafter. Was verändert sich? Also du hast ja, glaube ich, zuletzt sogar auch auf der Bank gesessen, oder?
Also beim DHB ist es so, dass eigentlich ja nach Olympia Schluss sein sollte für mich, was schon vor über einem Jahr feststand.
Ach so.
Dann kam ja der Wechsel von Axel Kromer weg vom DHB und damit war eigentlich auch klar, dass das für Olympia für mich Schluss ist. Und dann hat man kurz vor Olympiaende, habe ich dann nochmal Gespräche geführt mit dem DHB, ob wir nicht doch einen Weg finden, wie wir zusammen bleiben können. Wir haben uns dann überlegt, ob es eine Möglichkeit gibt, da auch im Sponsoring als Botschafter, als Markenbotschafter dabei zu bleiben. Das heißt aber, ich bin aus dem Tagesgeschäft fast komplett raus. Ich bin bei den Lehrgängen nicht mehr dabei, habe die ein oder andere Social-Media-Aktion noch für Sponsoren. Aber ansonsten ist es eine reine Botschafterrolle, die dann, wie gesagt, nicht mehr bei den Lehrgängen, nicht mehr bei den Turnieren so nah an der Mannschaft dran, sondern in einer neuen Rolle eben.
Aber dein erster Auftritt in dieser neuen Rolle ist dann in alten Gefilden, sag ich mal, in deinem Wohnzimmer in der SAP-Arena. Wie siehst du die Nationalmannschaft momentan sportlich?
Super spannend. Also auch wenn du siehst, wie die jungen Leute gerade drauf sind, auch nach so einem langen Turnier oder einem langen Jahr mit Olympia. Gerade Ruschins, was der in Hannover gerade spielt, ist schon brutal. Aber auch Fischer und Co. Und dann haben wir halt auch unsere Jungs wie Andi Wolf im Tor, der sehr beständig ist, mit David Späth von den Löwen hinten dran. Wir haben, glaube ich, einen guten Mix aus Jung und Alt und eine Mannschaft, die noch so viel Potenzial hat, sich zu entwickeln. Und wenn wir sehen, jetzt waren wir im olympischen Finale, sicherlich mit ein bisschen Glück, das müssen wir auch wissen, da wird es auch mal wieder Rückschläge geben, aber ich glaube, dass wir da schon eine richtig gute Mannschaft zusammen haben.
Absolut, das olympische Finale, hat das so ein bisschen für Kater gesorgt? Das Ergebnis Nein. oder die Art und Weise auch, wie das da zustande gekommen ist. Weil eigentlich war es ja ein brutaler Erfolg, du holst Silber. Aber natürlich darf man das ja nicht ausblenden, dass es halt natürlich ein hartes Spiel war. Ne?
Absolut. Ich meine, wenn du Bronze gewinnst, gehst du aus dem Turnier mit einem anderen Gefühl raus, weil du das letzte Spiel gewonnen hast, du hast eine Medaille gewonnen. So verlierst du Gold und kriegst dann Silber. Das ist dann eine Stunde, zwei Stunden, vielleicht ein komisches Gefühl. Aber wenn man die Jungs danach gesehen hat, die wussten schon ganz genau, dass wir von Dänemark ein ganzes Stück weg sind. Und an dem Tag hatten wir keine Chance, so ehrlich müssen wir sein. Aber allein mal die Möglichkeit wieder zu haben, im Finale zu stehen, das ist schon viel wert gewesen.
Jetzt fahren wir gerade tatsächlich in dieses, wie heißt das?
Motodrom.
Ist das das Motodrom jetzt dann?
Würde ich sagen, ja.
Die Zuschauer jubeln uns zu.
100.000 in Hockenheim.
100.000. Wie viele passen denn hier rein?
100.000.
100.000.
Wir hatten, glaube ich, 80.000 übers Wochenende jetzt bei der DTM auf 2 Tage verteilt. Jetzt kommt der erste Assistent.
Ja, ich weiß auch nicht,
nach vorne gucken.
Ja, aber ich gucke doch nach vorne.
Du sollst auf die Strecke schauen, mein Freund.
Was denkt der denn, wo ich hingucke?
Auf dein iPad hier.
Nee. Ich habe mich umgeguckt. Schulterblick.
Sehr gut. Nee, also wenn das Ding hier voll ist, ist schon beeindruckend. Also ich glaube, ganz ausverkauft ist es dann nur bei Konzerten, wenn dann AC/DC kommt und Co. Aber bei der DTM war schon echt ordentlich was los und war auch eine brutale Veranstaltung. Machen die echt cool.
DTM hatten wir ja dann auch einen Gast bei uns beim letzten Heimspiel. Dem hast du dann nochmal ganz besonders die Daumen gedrückt?
Du weißt, dass Luca gewonnen hat. Also Luca hat das
Nein!
Luca hat das Rennen gewonnen. Natürlich nicht die Meisterschaft, aber brutales Rennen gewesen. Und derjenige, der dann praktisch die DTM, die Meisterschaft geholt hat, war hinter ihm. Und er wollte natürlich kein Risiko mehr gehen, ist dann schön hinterhergefahren, weil er klar ist, okay, ich gehe jetzt kein Risiko mehr ein und Luca gewinnt dann hier am Hockenheim.
Das war schon ist überragend. Wir haben ihm ja noch alles Gute gewünscht. Luca Engstler aus dem Allgäu hat er mir dann noch erzählt.
Richtig guter Typ. Ich hatte ein bisschen Zeit mit ihm zu quatschen. Er konnte das Spiel leider nicht gucken, aber der kommt 100% nochmal vorbei.
Ach, der hat das Spiel gar nicht geguckt?
Nee, er musste sofort wieder zurück. Die DTM ist da wohl auch sehr streng und sein Rennstand natürlich auch. Aber wenn du natürlich so ein Finalwochenende vor der Brust hast, ist es, glaube ich, auch verständlich.
Also es ist wirklich super spannend. Ich kenne diese Strecke ja von früher, vom PlayStation-Spiel.
Und?
Das ist halt jetzt mega komisch. Ich meine, wir fahren hier natürlich, also hier muss keiner denken, dass wir hier ein Rennen fahren. Also das, wobei du hast es dir gewünscht, ne?
Ja, also ich dachte wenigstens, dass wir am Safety Car dranbleiben, weil das war ja die Aufgabe. Aber ich hätte schon ein bisschen schneller fahren können. Natürlich, wenn man da hinten drin sitzt, ein bisschen komisch wahrscheinlich, aber ich habe nichts dagegen, ein bisschen Gas zu geben.
Also
hier fahren die 270 übrigens auf der Geraden.
Wie bitte?
270 und dann geht's hier mit 40 km/h um die Ecke.
Und ich kriege ja die Kurve hier kaum mit 60, ja, weil die einfach so komisch gebaut ist.
Ja, die ist bewusst so gebaut. Also das ist, glaube ich, also 270 hier vorne, das ist schon grenzwertig. Aber ich bin froh, dass du fährst, mein Freund.
Ja, es muss ja. Ich bin ja ehrlicherweise derjenige, der früher auch auf Klassenfahrten und Co. Ich war ja derjenige, der da hinten gesessen hat.
Du warst der Fahrer?
Ah, du bist hinten? Nee, und halt die Tüte in der Hand hatte.
Oh.
Also für mich, für Menschen wie mich, haben auch Busunternehmen Kotztüten eingeführt.
Ja, ich habe es auch nicht gemocht. Also ich bin auch wirklich ein schlechter Beifahrer. Ich fahre fast immer. Also wenn wir in Urlaub fahren, meine Frau, die kriegt schon die Krise.
Same. Ich kann das überhaupt gar nicht haben. Das ist überhaupt gar nicht mein Ding, ehrlicherweise.
Wir fahren einfach auch gut, weißt du. Das, ist ja,
das hoffe ich. Ja. Ich hoffe, fühlt ihr euch sicher?
Ja.
Dann ist alles gut.
Ja.
Aber der bimmelt wirklich. Sobald ich mal nur zu dir gucke, meckert er rum, dass ich. Das ist ja was, das mag ich ja gar nicht. Ne?
Das schneidet man nachher alles wieder raus.
Naja, das kann ja drin bleiben.
Das ist echt
ja
wegen den Augen. Es blinkt das
ein Auge. Ja, das ist ein Auge, das da blinkt. Okay. Der ist der Meinung, ich würde nicht auf die Straße gucken. Ich glaube aber, er hat halt ein ganz anderes Problem. Ich glaube, die Assistenzsysteme schlagen hier ständig Alarm, weil der sich nicht orientieren kann. Also ich fahre ja gefühlt.
Ja, auf der falschen Seite.
Ich fahre auf der falschen Seite. Ja. Dann fahre ich wahrscheinlich auch Schlangenlinien aus seiner Sicht. Der denkt wahrscheinlich, ich bin besoffen. Der hält mich schon gleich einfach an rechts und sagt hier, was ist los mit dir?
Ja, aber auf der Rennstrecke fährst du die perfekte Linie. Ich merke das schon. Also du hast Playstation-Erfahrung, hast du hier im Hockamring.
Ja, da wird es ja auch angezeigt. Wenn du mit der Playstation bei diesem Formel-1-Spiel spielst, dann ist immer mit so Pfeilen angezeigt, wo jetzt die Ideallinie,
siehst die Ideallinie du mal, ist. Ich habe nie Playstation gespielt. Ich habe es dann live hier erlebt.
Ich kann sagen, aber du bist ja hier schon mal richtig super gedonnert, ne?
Genau, könnt ihr mal YouTube mal gucken. Vor 15 Jahren bin ich hier mit dem Audi R8 von Abt damals unterwegs gewesen. Promi-Fahrschule für Vox war das. Das war echt witzig, weil alle Onboard-Kameras liefen die ersten 4 Stunden nicht. Und wir haben dann nochmal gefaked, wie ich praktisch als Anfänger ins Auto steige. Und dann hat es mich auch mal gedreht in der Kurve.
Oh.
Mal. Da wurde ich ein bisschen zu ehrgeizig.
Und?
Nichts passiert, aber Dirk Adorf war mein Beifahrer. Der fand es irgendwie, er meinte so, oh, du fährst mir ein bisschen so schnell, mein Freund. Also er war so ganz entspannt, saß er da nicht neben mir.
Der ist Rennwagenfahrer?
Oder Dirk Adorf war 24-Stunden-Fahrer, also ganz erfahrener Rennfahrer. Also die Leute, die im Motorsport sich auskennen, die kennen ihn.
Achso, jetzt müssen wir, glaube ich, links halten. Sonst fahren wir
genau,
dann
in die fährst Boxen, in die Boxengasse rein.
Oder? Nee, hier muss ich jetzt rechts.
Ja, da musst du noch rechts.
Ah ja, okay. Ja. Ich bin ja wahrscheinlich der Erste, der es schaffen würde, sich auf dem Hockenheimring
zu verfahren.
Das wär witzig. Ah, falsch abgebogen, schade. Wahnsinn, ey. Lass uns doch noch mal ganz kurz, wir hatten jetzt die Nationalmannschaft schon ganz kurz angerissen. Lass uns über die Löwen sprechen.
Löwen aktuell.
Imponiert dir die Leistung unserer Mannschaft momentan?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Berlin muss man jetzt ein bisschen rausnehmen. Da waren wir chancenlos. Aber ansonsten, wie wir in die Saison gestartet sind, unglaublich. Auch wie wir die letzte Saison abgehakt haben, wieder mit frischem Wind rein, natürlich auch mit neuen Spielern, die alle eingeschlagen sind, also alle Neuzugänge gefühlt, sind ja sofort angekommen, haben sich top in die Mannschaft integriert und Riesenkompliment ans Trainerteam, an die Mannschaft, wie sie in die Saison reingegangen sind und auch mit welcher Ausstrahlung sie spielen. Also das gefällt mir gerade richtig gut.
Da haben wir natürlich aber auch diesmal, was Neuzugänge angeht, auch mal einfach in ein anderes Regal gegriffen. So ehrlich muss man auch sein. Wir hatten in der Saison davor entwicklungsfähige Spieler geholt.
Ja.
Und haben jetzt aber, jetzt haben wir 3 fertige Spieler geholt. Also genau. Einmann, Wahnsinn. Ist natürlich auch immer schon, es ist uns immer schon bewusst gewesen, dass Sebastian Heimann ein überragender Spieler ist, wenn er gesund ist. Martinovic in meinen Augen mit einer der besten Spieler, die es auf diesem Planeten gerade überhaupt gibt, auf seiner Position,
absolut.
Sowieso. Wo ich mir immer ein kleines bisschen Sorgen mache, ist die Breite unseres Kaders. Weil so wirklich breit ist der nicht. Wie siehst du das denn?
Genau, jetzt kannst du ja sagen, entweder du hast ein gewisses Budget zur Verfügung, du holst jetzt 2 Spieler mehr, dann hast du aber natürlich nicht das Regal, wo du gerade ansprichst.
Ja.
Also du hast ja die Möglichkeit gehabt, 3 Top-Spieler zu holen, die alle schon gezeigt haben, dass sie Nummer 1 auf ihrer Position sein können. Martinovic, also Weltklasse, Sebastian Heimann, wenn er gesund ist, unglaublich wichtiger Spieler für uns, weil er eben auch Innenblock deckt und auch Tim Notdurft. Aber Das ist ja genau die Frage, welches Budget hast du zur Verfügung und wie gehst du damit um? Jetzt kannst du 5 Spieler holen und hoffst davor, dass 4 einschlagen, hast du einen Spieler gefühlt mehr. Oder du sagst halt, hey, du gehst jetzt mal in die Qualität, willst wirklich jemanden holen, der uns sofort weiterhilft, der Nummer 1 auf seiner Position sein kann. Und die Spieler sind dann auch dementsprechend teurer.
Absolut. Jetzt verlässt Juri Knorr die Rhein-Neckar Löwen nach dem Ende dieser laufenden Saison. Ich finde ehrlicherweise, dass diese ganze Thematik relativ fair abgelaufen ist. Also vielleicht irre ich mich auch, aber ich habe das Gefühl, dass man sich da auch tief in die Augen geschaut hat, dass das eine relativ offene Kommunikation gewesen ist mit ihm auch. Glaubst du, dass es auch für ihn wirklich auch ein sinnvoller Wechsel ist, weil er vielleicht mal aus so ein kleines bisschen aus diesem Hamsterrad Handball Deutschland rauskommen kann?
Ich glaube, das können wir erst fair bewerten, wenn dann die erste Saison in seinem neuen Verein gespielt ist, ob es dann die richtige Entscheidung für ihn war. Ich kann es nachvollziehen aus seiner Sicht. Natürlich mit der Doppelbelastung Nationalmannschaft und Rhein-Neckar-Löwen, wo er wirklich absolut im Fokus stand in jeden Medien und immer vor dem Mikrofon steht und dass er da raus will, kann ich nachvollziehen. Die Frage ist halt, wie viel weniger wird es dann wirklich? Er wird Nationalspieler bleiben, wird da immer eine wichtige Rolle haben. Er ist einer der Top-Spieler weltweit und von daher wird da eine gewisse Aufmerksamkeit immer da sein. Ich wünsche ihm, dass sich das erfüllt, was er sich wünscht von dem Wechsel. Tut uns natürlich weh, keine Frage. Aber wenn wir jetzt mal zurückschauen, wir haben damals einen Andi Schmid verloren, da hieß es, den werden wir im Leben nicht ersetzen können. Da kam Juri. Natürlich haben wir jetzt keinen Spieler im Kader, der 1-1 die Qualitäten hat. Aber auch das werden wir irgendwie lösen.
Da bin ich sehr gespannt drauf. Da wird es ja jetzt auch irgendwann mal Vollzug geben. Also das wird man ja nicht nach der Saison oder Co. melden. Bist du denn jetzt in solche Dinge noch involviert oder gar nicht mehr? Also weil Uwe ist ja schon noch jemand, der jetzt nicht die mega Erfahrung in dem Ding.
Ja, also man muss ja erstmal sagen, Sebastian Hinze hat natürlich auch als Trainer beim BAC auch mehr gemacht, wie wahrscheinlich ein normaler Bundesliga-Trainer. Ich glaube, er hat da schon auch mehr Richtung Scouting und war ein verkappter sportlicher Leiter, glaube ich auch. Von daher kommt da viel Erfahrung von ihm auch und ich bin mit beiden im Austausch. Natürlich nicht mehr so eng wie früher, das ist klar. Aber wenn Unterstützung gefragt ist, bin ich da und ich kenne den Markt natürlich immer noch, halte mich da natürlich auch auf dem Laufenden. Aber logisch ist, dass Uwe und Sebastian jetzt mit Holger zusammen am Ruder sitzen und ich unterstütze natürlich dabei bin.
Das wird nochmal ganz schön spannend. Klar, Juri Knorr ist ein Spieler, den muss man erstmal ersetzen. Ich glaube, da wird auch mit Argusaugen drauf geguckt in der Liga. Was machen die Rhein-Neckar Löwen jetzt? Glaubst du, dass wir den Großteil der Liga auch sehr überrascht haben, dass wir quasi jetzt wieder da sind?
Also ich glaube, viele Fachmänner, die wirklich Ahnung haben, haben schon gewusst, dass es besser werden wird mit den Neuzugängen. Also weil Martinovic, dass der uns weiterbringt, war klar. In Heimann, wenn er gesund ist, auch. Von daher wussten die, glaube ich, schon, dass wir mehr Potenzial haben, als wir abgerufen haben. Und mit den Neuzugängen war auch klar, dass wir anders reinstarten. Aber ich glaube, dass wir schon den einen oder anderen positiv überrascht haben. Gerade mit dem Sieg jetzt, glaube ich, gegen Melsungen gleich am Anfang, die ja auch eine Riesentruppe haben. Von daher, ja, gebe ich dir recht, aber die Leute, die richtig Ahnung haben, wussten, glaube ich, schon auch. Also wenn du mal mit Kretsche sprichst, ich glaube, der wusste schon auch, dass da eine gewisse Qualität im Kader ist.
Ivan Martinovic ist für mich so ein Thema. Ich meine, klar, man muss immer auch überlegen, zu was für einem Zeitpunkt hat er sich entschlossen, zu den Rhein-Neckar Löwen zu wechseln.
Für uns für den perfekten Zeitpunkt, ja.
Das stimmt, ja. Weil wenn er gesehen hätte oder vielleicht vorher schon wahrgenommen hätte, was wir für ein Bild abgeben in der letzten Saison, keine Ahnung, so, ne? Was ich bei dem aber krass fand, ich hatte mich mit ihm in Hannover unterhalten, nach der Olympia-Qualifikation, wo er nochmal ganz klar zu mir gesagt hat, er freut sich unheimlich auf die Rhein-Neckar-Löwen. Wir waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 13.
Ja.
Und er möchte unbedingt mit Sebastian Hinze arbeiten. Mhm. Was ist Sebastian Hinze für ein Typ, dass es Spieler gibt, die ja in Melsungen wahrscheinlich auch gute Jahre gehabt hätten? Also,
ja.
Dass er sagt, ich will mit dem arbeiten.
Ja, ich glaube, dass er erstmal gezeigt hat, dass er Spieler entwickeln kann, dass er Spieler besser machen kann. Dass es auch ein Trainer ist, der die Spieler sehr, sehr viel mitnimmt, viel mit ihnen spricht. Und ich glaube, das ist so eine, dass er erstmal ein guter Trainer ist, ist mal Voraussetzung. Der ist, glaube ich, taktisch gut, der ist aber auch ein guter Typ. Also nimmt die Spieler mit, nimmt sich viel Zeit für die Spieler. Also ich habe selten Spieler gesehen, die so viele Einzelgespräche führen, wie er das tut. Und von daher ist es, glaube ich, bringt er sehr, sehr viele Eigenschaften mit, die du als Spieler gerne bei einem Trainer siehst. Er ist fair, das ist halt auch noch so ein Thema, dass er eben auch die Spieler, die jetzt vielleicht nicht so im Fokus stehen und nicht so viel Einsatzzeiten kriegen, dass er mit denen genauso hart arbeitet, die weiterbringen will. Und ich glaube, das sind Punkte, die bei Spielern gut ankommen.
Er ist vor allen Dingen ja auch ein absoluter Taktikfuchs, ne?
Das meine ich ja vorneweg. Aber erstmal ist er ein exzellenter Trainer. Aber das ist mal die Grundvoraussetzung. Aber wenn du nach den Extrapunkten fragst, ist es, glaube ich, auch ein richtig guter Typ als, ja, im Ungarn.
So, jetzt fahren wir her. Was heißen denn, was sind denn diese 2,2, 2,3?
Das sind Kilometer?
Ah, nee, das kann aber ja nicht sein. Dann kann ja nicht 2,3 an derselben Stelle stehen wie 2,2.
Das habe ich nicht gesehen, wo 2,2 steht.
Da steht jetzt 4,1. Hier ist übrigens eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Tempolimit jetzt
130.
Überall. Auf dem Hockenheimring mitten drauf, Tempolimit.
Ja, das weiß ich in der Tat nicht, warum das, was das bedeutet.
Ist eigentlich auch echt schade, dass hier keine Formel-1-Rennen mehr stattfindet, ne?
Ja, also die Strecke wird es hergeben, aber da ist natürlich auch so viel Geld im Spiel. Ich glaube, dass da einige Länder richtig, richtig viel Geld auf den Tisch legen und Formel 1 zu haben. Und das ist hier im Hockenheimring, glaube ich, nicht mehr möglich.
Davon muss man leider ausgehen.
Ja.
Wenn wir alles zusammennehmen, unsere Mannschaft, unseren Kader in diesem Jahr, unser Bauchgefühl, was denkst du, ist für uns dieses Jahr drin? Weil, also ich glaube, man ist schlecht beraten, wenn man da in so eine Übertreibung kommt und irgendwie auf einmal dann doch der Meinung ist, wir spielen ganz oben mit. Das sehe ich jetzt ehrlicherweise nicht.
Nein.
Aber was ist denn für dich realistisch? Also ist es auch vor allen Dingen eine Pflicht, sich für Europa zu qualifizieren?
Boah, eine Pflicht ist es nicht. Es hängt natürlich auch viel davon ab, ob alle gesund sind. Jetzt sehen wir ja, wenn Juri weg ist, dann fehlt uns schon mal ein wichtiger Spieler. Ich will es jetzt nicht schwarz malen. Also für mich ist Europa League schon greifbar. Aber es ist für mich auch keine Pflichtaufgabe, weil die anderen Mannschaften haben ihre Hausaufgaben auch gemacht. Und wenn wir jetzt sehen, was gerade Hannover abreißt, was für Mannschaften, auch Melsungen geht sowieso, die da oben stehen, aber auch Flensburg, Kiel, Berlin. Also da sind schon viele Mannschaften, die gerne international spielen wollen. Von daher kann es keine Pflicht sein, aber na klar, wollen wir international spielen, keine Frage. Und ich glaube auch, dass es so realistisch ist.
Ist es, ich meine, du bist so viele Jahre in dieser Liga als Protagonist. Weißt du, wie viele es sind? Ist im Kopf?
Wie viele Jahre?
Ja. Wann hast du dein erstes Bundesligaspiel gemacht?
Das ist ja gut. Mein erstes Länderspiel 2005 und ich habe mein erstes Bundesligaspiel, zweite Liga damals, beim TuS Schutterwald gemacht. Da war ich 17.
Ah, okay.
Das sind schon ein paar Jahre.
Ich weiß gar nicht, wie alt du jetzt bist, ehrlicherweise.
Also sind knapp 30 Jahre bin ich dabei.
Okay, also nicht, dass ich das jetzt ausrechnen könnte.
Ja.
Ich bin ja, mir steckt ja immer
bin
noch
ein Kevin. Keine 50.
Aber hast du in all diesen Jahren, die du diese Liga verfolgst, war es schon mal so eng wie jetzt?
Nein. Also jetzt ist es gefühlt wird es auch jedes Jahr enger irgendwie. Also du hast ja die Phase gehabt, da war Kiel immer dabei, dann hatten wir zwei dominante Jahre, also es war dann Magdeburg. Aber jetzt ist gerade eine Phase, wo du echt denkst, so okay, da kann eigentlich von den ersten 6, 7 kann jeder deutscher Meister werden. Aber du siehst halt auch, wenn dann bei den Top-Mannschaften 1, 2 Spieler verletzt sind, dann ist es halt in der Breite manchmal halt auch so, dass sie dann auch mal absacken. Also von daher, total spannende Liga aktuell und wirklich ganz, ganz schwer zu sagen, wer da am Schluss oben steht.
Ich glaube, wir wurden gerade von einem rumänischen Tesla überholt.
Ja, aber ich finde, wir sollten irgendwann auch mal dagegen halten, auch zeigen, weil wir fahren ja auch Kia und der ist ja auch nicht langsam.
Wir fahren mit einem Familienauto.
Ja, das ist richtig.
Aber wir haben Gäste.
Okay, das ist ein Argument. Das lasse ich zählen. Ich bin so im Fluss drin, dass ich das manchmal gar nicht wahrnehme.
Vor allen Dingen haben wir mittlerweile hinter uns, sie hatten uns eigentlich gesagt, dass wir die Strecke für uns haben, aber da, also die Schlange, die sich da hinter uns gebildet hat, die spricht eine andere Sprache.
Ja, vielleicht sollten wir vielleicht mal ein bisschen rechts rausfahren und so ein bisschen den
Weg machen. Meinst du, wir sollten mal eine Runde durch die Boxengasse fahren? Aber ich glaube, dann fragt sich unser, wir haben ja auch so eine Art Besenwagen hinter uns und das Safety Car ist auch noch hinten dran. nicht, dass die sich gleich fragen, dass wir, oder vielleicht haben sie da einen Kaffee vorbereitet, Boxenstopp. Kann ja auch theoretisch sein.
Oder wir fahren mal in den Drive-In noch rein gleich.
Das wäre geil.
Ja.
Letzte Frage zu diesem Thema. Wer wird deutscher Meister dieses Jahr?
Wow, da ist wirklich schwer. Aber wenn du mich jetzt zwingen würdest, jemanden zu nennen, dann würde ich trotzdem sagen, der SC Magdeburg, mein alter Verein. Weil sie trotz Ausfällen immer noch eine brutale Mannschaft haben. Philipp Weber gerade richtig, richtig gut spielt, top drauf ist. Und auch mit der Halle zu Hause. Wenn du mich zwingen musst, dann SC Magdeburg, aber brutal eng.
Das glaube ich auch. Ich habe Flensburg tatsächlich noch auf dem Schirm, weil ich schon der Meinung bin, dass die eine Mannschaft haben, die einfach auch in der Breite vielleicht die krasseste ist. Bei Magdeburg ist es natürlich auch ein Riesenthema mit den Verletzungen und Co. Die haben da wirklich sehr, sehr viel Pech gehabt nach dem Olympiaturnier. Ja. Oh, jetzt haben wir die alle überholt. Guck mal, die haben teilweise, da der Schweizer, ist das der Andi? Aber der würde nicht so schnell fahren, ne?
Nee, Andi würde mit 80 km/h hier ganz rechts rum. Nichts gegen dich, Andi, aber Autofahren, da ist er sehr, sehr ängstlich.
Ist der Andi Schmid ein ängstlicher Autofahrer?
Ja, ich weiß gar nicht warum. Also er macht sich ja auch immer 1000 Gedanken und dann, ob dann Stau kommt und la und hier. Also der ist schon sehr, sehr vorsichtig, aber ist ja auch nicht keine negative Eigenschaft.
Wir werden ja demnächst mal einen Gast haben in unserem Podcast, der die eine oder andere Geschichte auch über Andi Schmid erzählen wird. Mhm. Wir arbeiten ja ganz, ganz hart daran, dass wir Rainer Bauer in unserem
Podcast haben.
Und Rainer hat ja mal, ich will gar nicht so viel vorgreifen, aber Rainer hat mir gegenüber mal angedeutet, dass es mal eine Situation gab, bei der Andi Schmid von der Sitzbank gepurzelt ist.
Ich weiß, du meinst, da gab es auch nachher ein kleines Disput im Hotel. Also, wenn das die Szene ist, da haben die sich mal in die Haare gekriegt, die beiden. Da bin ich gespannt. Auf den Podcast freue ich mich.
Also eigentlich müssten wir Andi zuschalten dafür. Vielleicht macht er den Spaß ja sogar auch noch mit. Der, dadurch, dass der ja jetzt Experte ist bei diesem Fernsehsender, kommt der ja jetzt tatsächlich wieder öfter bei uns in die Arena, ne?
Er kommt schnell, ist aber auch immer schnell wieder weg. Also dann sage ich ihm kurz Hallo und sage, sehen wir uns gleich noch. Und dann, er muss gleich wieder weg. Also er ist schon immer sehr auf dem Sprung. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal auf ein Kaltgetränk, aber ja.
Das nächste Mal, wenn er in der SAP-Arena kommt, habe ich ihm schon angedroht, werde ich ihn eiskalt aus der Arena schreien. Das ist nämlich am 7. September, sage ich schon, am 7. November.
Ja.
Ich weiß gar nicht genau, ob es da noch Karten für gibt. Ich meine tatsächlich nicht mehr allzu viele.
Also wenn es noch welche geben soll, dann schnell zugreifen.
Das auf jeden Fall. Deutschland gegen die Schweiz.
Das ist offiziell, glaube ich, ausverkauft.
Das erste Spiel von Andi Schmid auf deutschem Boden als, sagt man da auch Bundestrainer? Natürlich nicht. Ne?
Als Nazi-Trainer.
Nazi-Trainer, ja, das hört sich aber total
Nazi an. Nazi und nicht Nazi.
Die sagen es. Die sagen es tatsächlich.
Ehrlich?
Schon ganz oft drüber gewundert.
Nazi.
Die sagen tatsächlich einfach unsere Nazi.
Okay, so, das dürfen wir Deutschland nicht machen.
Nee, das ist schon, ist auch immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber, also es wird natürlich mit T geschrieben, ist ja logisch.
Die Aussprache ist strange.
Ja, die sagen das wohl tatsächlich so. Ich bin sehr gespannt. Am 7. November Deutschland gegen die Schweiz in der SAP Arena. Apropos Karten. Bei uns stehen auch demnächst einige Heimspiele an. Unter anderem gegen Eisenach. Mit denen haben wir ja nochmal eine richtige deftige Rechnung offen. Da haben wir letztes Jahr beide Spiele verloren. In meinen Augen unfassbar unnötig. Aber ich glaube, letztes Jahr war unsere Spielweise einfach zu anfällig für deren Defensivverhalten. Ich glaube, im Jahr davor, ich verstehe ja nicht viel von Handball, weißt du ja, aber im Jahr davor habe ich das Gefühl, ich glaube, da hätten wir die auseinandergenommen mit ihrer offenen Abwehr, weil wir da einfach diesen Überfallhandball besser gespielt haben. Und dieses Jahr spielen wir genau wieder gut.
Ja, hängt natürlich auch mit der Abwehr zusammen. Wenn die Abwehr und die Tore da gut drauf sind, dann kommst du ja gar nicht so oft in den Positionsangriff, sondern hast eine zweite Welle, erste Welle, kannst da viele Tore machen und das liegt uns ja brutal. Also da sind wir echt gut drin. Nur wenn man dann eben die Abwehr nicht so stabil ist und die Tore da vielleicht nicht so gut drauf sind und du musst jedes Mal in den Positionsangriff, dann wird es gegen Eisenach schon anstrengend. Weil die decken das wirklich gut, offensiv. Ähnlich wie Barling damals. Da hat ja auch jeder gesagt, Barling, die können die erste Liga spielen. Aber die haben es halt auch geschafft, mit einer offensiven Deckung den Gegnern da das Leben schwer zu machen. Und man sieht ja, Eisenach, da tut sich jeder schwer, vor allem auswärts.
Wir haben sie zum Glück zum ersten Mal dann zu Hause am Feiertag, 1.11. Ist das Allerheiligen?
Ja.
Allerheiligen, ja. Habe ich gar nicht. Wenn man selbstständig ist, dann verschwimmen Feiertage so zu einer Suppe von normalen Tagen, sagen wir es mal so. Dann haben wir noch ein paar andere Heimspiele. Dann kommen nämlich, da kommt VfL Gummersbach mit unserem alten Kumpel Gocki. Auch dafür könnt ihr euch natürlich noch Tickets besorgen. Und dann wird's knallig bei uns. Flensburg, Magdeburg. Glaubst du, dass wir diese Teams auch schlagen können zu Hause?
Ja, also definitiv. Die Liga zeigt ja, dass alles möglich ist und hoffen natürlich dann, dass wir dann einen fitten Juri Knorr wieder dabei haben. Und ich glaube, mit Juri, mit einer guten Torhüterleistung können wir zu Hause jede Mannschaft schlagen. Und von daher bin ich da erstmal optimistisch. Wäre natürlich gut, wenn wir bis dahin im Flow sind, ein paar Spiele gewonnen haben, Selbstvertrauen haben und dann wird es, glaube ich, für jeden eng.
Jetzt werden wir vom Safety Car überholt. Aber sie haben gewunken, also machen wir offensichtlich nichts verkehrt. Und dann natürlich Kracher, Füchse Berlin im DHB-Pokal. Hättest du dir ein anderes Los gewünscht oder sagst du, boah, zu Hause ist schon geil?
Ich glaube, beide hätten sich ein anderes Los gerne gewünscht. Natürlich, die Füchse haben ganz gut gespielt gegen uns die letzten Jahre. Von daher ist es jetzt kein Wunschgegner, aber gut, dass wir zu Hause spielen. Und wenn du weiterkommen willst, dann musst du halt auch die Füchse zu Hause schlagen. Dass das nicht einfach wird, ist klar. Aber auch die, wenn sie dann nicht komplett sind, haben Probleme gehabt. Und wenn da die Torhüterleistung mal nicht so gut sein sollte, dann haben wir auch da eine Chance. Aber wird natürlich nicht einfach, keine Frage.
Jaron Siewert hat ja auch tatsächlich schon ein bisschen gewarnt, vor allen Dingen vor der Halle. Fand ich ganz interessant. Wir sind ja sehr bewusst in den SNP-Dome gegangen mit diesem Spiel. Ich meine, klar, nichts gegen unser Wohnzimmer SAP Arena, aber machen wir uns nichts vor, mitten in der Woche hätten wir die wahrscheinlich nicht ganz voll bekommen.
Nein.
Aber der SAP Dome, ich gehe schwer davon aus, dass der ausverkauft sein wird. Das wird dann schon ein Hexenkessel. Und ich glaube, ich erinnere mich da sehr, sehr gerne an unser European League-Spiel gegen Hannover letztes Jahr.
Ja.
Da hatte der ein oder andere, der ein Hannover-Trikot trägt, auch eher schlechte Laune.
Ja.
Ich meine, der eine...
Das ist ein Linkshänder, meinst du?
Der hatte auch mal ein gelbes Trikot an.
Ja, das ist, also SMP-Dom ist richtig geil. Also ausverkauft, dann haben wir natürlich da richtig Druck auf den Kessel. Und für so ein Pokalspiel ist, glaube ich, das genau das richtige Ambiente. Und ja, für die Füchse ungewohnt. Und wir können da, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr bewusst auftreten. Und wenn wir da eine geile Stimmung reinkriegen, dann bin ich mir sicher, dass da was geht.
Das glaube ich auch. Wie gesagt, das Spiel gegen Hannover letztes Jahr war einfach, da hat es ja richtig gebrannt. Generell auch, auch auf der Platte. Da gab es das ein oder andere Duell, an welches ich mich da erinnere. Ich bin sehr, sehr gespannt. Auch dafür bekommt ihr, sonst hätte ich jetzt, glaube ich, hier auf meinem Briefing nicht stehen, glaube ich, noch Resttickets. Aber da ist auf jeden Fall auch schon einiges raus. Das wird schon ein absoluter Kracher. Wir würden jetzt hier auf dem Hockenheimring, guck mal, hier ist sogar nur 70.
Warum gilt das auch für uns? Ich weiß es nicht.
Weiß ich auch nicht. Warum macht man das? Oder ist es hier, also nee, hier kann man nicht öffentlich langfahren?
Nein. Wir machen ja morgen, ist ja hier ein Rennen, wo die, keine Ahnung, 48-Stunden-Rennen, wo die mit den Elektroautos eine gewisse Reichweite erreichen müssen.
Ah, verstehe.
Und ich glaube, dafür haben sie ein Speedlimit. Aber ich meine, das ist sogar 80 km/h, aber ich bin mir jetzt nicht sicher.
Okay. Wir machen einen kleinen Wechsel innerhalb der Kategorie und kommen zu meiner Lieblingskategorie. Vielleicht erinnerst du dich noch.
Löwen.
Oh, ja. Ja, im Endeffekt gehen wir davon aus, dass unsere Fans auch Löwen sind. Auch Löwen.
Okay. Sind da auch Spieler dabei?
Weiß ich nicht.
Okay.
Ich lese das jetzt oder sehe das jetzt genauso
zum ersten Mal
wie spannend. Du auch, ehrlicherweise. Wir fahren übrigens, glaube ich, in Durchschnittsgeschwindigkeit stand jetzt 60.
Und dann fahren wir 20 zu langsam. Aber ich glaube,
du schämst dich ein bisschen, oder? Und jetzt haben wir dann schon wieder so ein Tesla ohne Nummernschild hinter uns.
Ja, blink mal rechts, dann überholt er dich.
Ja, machen wir gleich an der Start- und Zielgerade. Wir wollen ja hier keinen aufhalten. Ja, auf der Autobahn, wenn dir da Tesla ohne Nummernschild entgegenkommt, also entgegen ist eh schon mal schlecht, auch klar, aber hinter dir ist... Dann wechseln wir mal ganz kurz.
Löwen fragen Löwen.
Erste Frage von Simone Kohler. Wo gibt es die besten Nussecken?
Oh, spannend. Die gibt es in der Tat in Wiesloch, wenn ich sie kaufen muss. Aber ich glaube, sie spielen jetzt drauf an. Da gibt es wirklich einen Kaffee, das heißt Kaffee-Nussecke, glaube ich.
Ah,
oder
okay.
Nussloch. Da bin ich häufiger mal zu Gast, da gibt es auch guten Kaffee. Aber ich glaube, dass die Anspielung ist auf eine Mitarbeiterin der Rhein-Neckar-Löwen im Merch, die ab und zu mal Nussecken mit in die Halle bringt, in die Loge hoch, und die sind sensationell.
Ja?
Also die junge Dame weiß, wen ich meine, und sie kann gerne mal wieder welche vorbeibringen.
Ich dachte jetzt schon, weil du sagtest, wenn ich sie kaufen muss, ich dachte jetzt schon, du hättest einen Nussecken-Sponsor. Also dir traue ich ja alles zu.
Du bist ja durchvermarktet.
Ohne Ende.
Genau.
Dir traue ich da ja tatsächlich nahezu alles zu. Also war ich davon ausgegangen, dass du eventuell auch einen Nussecken-Sponsor haben
Also
könntest.
Du meinst, der würde auch zu meiner Figur passen, oder?
Also jetzt mal ganz kurz. Ich glaube, bei dem Thema können wir uns ja die Hand geben. Das war ja immer schon so.
Ja.
Aber nee, da habe ich gelernt. Das mache ich ja nicht mehr.
Nein.
Also bei der Saisoneröffnung von 5, 6, 7 Jahren habe ich mich mal einmal getraut, was zu dem Thema zu sagen.
Ist aber auch gut. Ab und zu muss man mal so einen Nackenschlag kriegen.
Du bist ja auch selber schuld.
Ja, natürlich.
Du hast immer groß angekündigt, dass du auf gar keinen Fall zunehmen wirst.
100%.
Und am Ende wusstest du wahrscheinlich, dass du auf jeden Fall zunehmen wirst.
100%. Aber du siehst ja auch an Nikola Jakobs, meinem guten alten Freund, wie das auch mal wieder zurückgehen kann.
Der
das ist ja Wahnsinn. Also ich habe noch nicht ganz aufgegeben.
Also ich finde ja nicht, dass du so zugenommen hast, dass man sich da Gedanken machen müsste.
Die Frage kannst du mal an die Schmied stellen, weil dann der würde richtig abledern. Also nee, wenn der nochmal im Podcast ist, frage ich mal dazu.
Vielleicht ist Andi Schmied ja auch nochmal irgendwann im Podcast.
Ja,
weiß man ja nicht.
Das wäre witzig. Ja.
Das wäre witzig. Wir kommen zur nächsten Frage. Und zwar kommt die dieses Mal von Wasserverrücktes Kind. Das sind halt diese Instagram-Namen. Das sind ja die normalen Namen nicht. Wie froh bist du jetzt, viel mehr Zeit für Familie und Kids zu haben?
Oh, in der Tat. Also erstmal, glaube ich, ist meine Familie sehr froh, dass ich mal am Wochenende mal zu Hause bin. Und ich genieße es wirklich. Also es ist wirklich Quality Time mit den Kids zu haben. Und auch, ja, die sind jetzt beide im Sportverein, spielen Fußball, dass ich da beim Training mal dabei bin, dass ich sie mal ein bisschen früher von der Schule abholen kann, dass ich einfach präsenter bin als Papa. Das habe ich mir selber gewünscht. Und das ist jetzt zum Glück in Erfüllung gegangen. Und dass man beides so verbinden kann, ist ein absoluter Win-Win. und in meiner Rolle für die Löwen glaube ich auch. Von daher passt schon alles so, wie es ist.
Der Alexander fragt, wie ist es, also das müssen wir erstmal voraussetzen, dass das so ist, weil ich bin da nicht informiert, Wie ist es, sich das Büro mit Uwe Gensheimer zu teilen?
Ja, in der Tat, so ein-, zweimal die Woche ist Uwe auch in Mannheim und dann sitzt er bei mir im Büro, aber er ist ständig am Telefonieren oder guckt irgendwelche Handballspiele, was ich natürlich auch mache, aber es ist schon so, dass wir gar nicht so viel da miteinander sprechen, weil er nur am Telefon hängt.
Okay.
Natürlich jetzt auch Transferperiode und so weiter ist natürlich schon spannend, da sind viele Berater natürlich am Telefon. Von daher, ja, aber sonst cool. Also Uwe und ich verstehen uns ja blendend und da ist es natürlich auch cool, wenn man dann zusammen im Büro mal sitzen kann und auch in Ruhe quatschen kann. Das hilft natürlich.
Das heißt, die Berater rufen euch an oder also du kannst ja jetzt kannst du ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wo du das jetzt gerade nicht inne hast.
Kein Geheimnis, glaube ich. Ja, die Berater haben natürlich alle unsere Handynummern, rufen 7 Tage die Woche, 24 Stunden an. Da gibt's keinen Tag Nacht. Wenn die einen Spieler im Angebot haben, der wechselwillig ist oder der bei uns ins Profil passt, dann klingelt das Telefon. Andersrum rufen wir natürlich auch die Berater an, wenn wir was suchen. Aber es ist schon so, dass da sehr, sehr viel Zeit am Telefon und ja, mehr Telefon als E-Mail. Die Berater rufen meistens an. Da geht schon viel Zeit drauf.
Okay. Der Moritz fragt, gibt es ein Tor, das dir besonders im Kopf geblieben ist oder eine Art Lieblingstor? Also ich habe ja keins erlebt.
Leider. Von mir meinst
du? Nein.
Hast du nie Tor gesehen von mir?
Ich hab, Abschiedsspiel? Ja, beim Abschiedsspiel. Aber kein Pflichtspieltor.
Okay, also Pflichtspieltor ist echt Einzelerinnerung. Das war das Eröffnungsspiel WM 2007. Da habe ich gegen Brasilien, bin ich mal zur Bank gerannt, habe so gedacht, wenn ich auswechseln würde, um mich dann wieder umzudrehen, am Ball abgefangen und habe da ein Gegenstoßtor gemacht. Die ganze Halle hat getobt, also weil ich hatte ja in der Phase schon, keine Ahnung, also im Jahr mal so 5-6 Tore gemacht. Also das war ein Highlight beim Eröffnungsspiel. Kann man sich gerne nochmal angucken. Bei Projekt Gold ist es, glaube ich, sogar dabei.
Geil. Wie viele Tore hast du so gemacht in deiner Karriere?
Länderspiel?
Nö, insgesamt.
Boah, nicht so wenige. Also ich glaube, in der Bundesliga so knapp 250.
Okay.
Da zielt ja die zweite Liga nicht dazu. Also ich habe ja auch oft zweite Liga, Schutterwald, Göpping, auch zweite Liga gespielt. Und da habe ich ja viel im Angriff auch noch gespielt. Von daher war ich gar nicht, sind es gar nicht so wenig Tore. Und in der Nationalmannschaft sind es, glaube ich, um die 50 oder so.
Weil, also als, in meinem ersten Jahr, das war ja schon dein Abschiedsjahr praktisch, das war schon deine Abschiedstournee aus der Bundesliga. Das fand ich echt schade, dass ich nicht ein Pflichtspieltor von dir beschreien durfte.
Ich kann ja, beschreien kannst du nicht mehr, wir können es ja nachvertonen. Pass auf, ich schicke dir mal ein paar Outtakes von mir, wie ich mein Tor werfe und dann man setzt man dich nochmal drüber.
Ja, aber wer weiß, vielleicht kriege ich nochmal die Möglichkeit, das bei einem Nicht-Pflichtspiel zu machen, denn die nächste Frage, die zielt so ein bisschen darauf ab. Sarah fragt nämlich, wie stehen die Chancen, dass du bei Uwes Abschiedsspiel auf der Platte stehst?
Oh, die Frage, die kam schon häufiger. Die kam auch aus unserer eigenen Geschäftsstelle schon einige Male. Also es ist in der Tat so, dass ich es mir nicht mehr antun möchte und aber auch dem Fan nicht, weil ich weiß nicht, wie der Fan mich so in Erinnerung hat, aber ich glaube, das Bild will ich nicht ganz kaputt machen. Und es ist auch wirklich so, dass ich es einfach auch nicht mehr hinkriegen würde. Also die Knie machen es, glaube ich, nicht mehr mit und die Verletzungsgefahr ist dann so dermaßen groß.
Okay.
Ich habe ja auch damals bei den All-Stars, gibt es ja immer mal wieder so Legendenspiele, wo ich gesagt habe, hey Jungs, es tut mir total leid, ich hätte echt Bock drauf, aber das macht aktuell keinen Sinn, dafür bin ich einfach nicht fit genug.
Das heißt, es ist aber auch eine klare Ansage, es wird nicht passieren.
Also, nein.
Lässt ja da keine Tür offen.
Nicht mal eine klitzekleine Hintertür. Also wie gesagt, die Fragen kamen schon tausendmal und ich habe für mich ganz klar gesagt, ich ziehe da einen Strich drunter und ich will auch nicht, dass meine Kinder mich das so sehen, weil ich ja auch natürlich, die haben mal ab und zu mal ein Spiel gesehen von mir und das finden sie auch ganz cool, dass Papa mal Handballspieler war, aber ja, das wollen wir keinem mehr zumuten.
Aber das ist natürlich, das ist im Handball schon komplett anders als im Fußball. Im Fußball ist es ja schon so, dass diese Leute dann auch noch irgendwie in alten Herren oder in irgendwelchen Hobbyteams oder sowas, dass die eigentlich noch weiter Fußball spielen. Aber im Handball ist das gar nicht so. Ich kenne ja kaum Leute, die dann noch irgendwo in irgendwelchen alten Herrenmannschaften vielleicht noch irgendwie Handball spielen.
Ja, schwierig. Ich glaube, wenn du ein richtig guter Kicker bist, kannst du halt mit deiner Technik immer noch viel machen, auch wenn du nicht mehr schnell bist. Aber Handball ist so ein athletischer, schneller Sport geworden. Wenn du da den Speed nicht mehr mitgehen kannst oder die seitliche Bewegung, dann sieht es einfach auch echt kacke aus. Also von daher, im Fußball mag das möglich sein. Der eine oder andere Blacky Schwarzer spielt ja noch bei den All-Stars. Also das sieht auch noch ganz ordentlich aus. Aber wenn du da nicht regelmäßig im Training bist, dann wird es schwierig.
Oder Henning Fritz, der ist älter als du, ne? Oder?
Ja, ja.
Henning ist der dann ja letztes oder vorletztes Jahr mal eben noch in Italien
Profi spielt. Da geht es, glaube ich, sogar auch. Aber Henning, der ist auch immer noch fit. Also ich glaube, der hat auch immer gut trainiert. Der ist ja nie ganz weg gewesen. Und von daher ist es da sicherlich möglich. Und als Torhüter, glaube ich, auch einfach.
Wie war es für dich, dass jetzt der letzte 2007er Weltmeister seine aktive Karriere beendet hat?
Du merkst, du wirst alt dadurch. Also wenn wir jetzt alle in Rente sind, ich habe Jogi auch direkt angerufen danach und war schon mal speziell, aber da guckst du halt auch mal an. Und ich meine, ich habe 2014 meine Karriere beendet, das ist schon mal ein paar Jahre her. Und das ist schon krass, wie schnell die Zeit eigentlich verflogen ist. Also was ja. in der Zeit auch alles passiert ist. Und daran merkst du schon irgendwie, dass du älter wirst. Klar, die Kinder merkst du natürlich auch. Aber spannende Zeit gewesen mit Up and Downs. Aber jetzt gerade macht es wieder richtig voll Bock, macht richtig Spaß. Und ich bin auch froh, dass ich auch die schlechten Zeiten mitgemacht habe. Ich glaube, daran wächst man auch so ein bisschen. Hat natürlich auch Richtung den Sponsoren einiges zu erzählen. Und ich finde es auch wichtig, dass man sich da auch nicht verkriecht, auch wenn es mal scheiße läuft, dass man trotzdem dabei bleibt. Und deswegen genieße ich es gerade umso mehr, dass man wieder dabei ist.
Sein erstes Nicht-Spiel von Jucke Bitter war bei uns, bei den Rhein-Neckar-Löwen.
Oh ja.
Warst du in der Halle, ja?
Ja, ja.
Also ich hatte wirklich, das ist jetzt auch kein Rumgeschleime, ich hatte eine brutale Gänsehaut, weil wir wollten ihm ja eigentlich nur eine kleine Freude machen. Wir wollten ihm ein kleines Präsent überreichen für viele Jahre fairen Sport und fairer Rivalität. Aber dass sich dann auf einmal die ganze SAP-Arena erhebt und jo. Standing Ovations für den Torhüter des gegnerischen Teams da herzaubert, das war schon krass. Macht das für dich Handball aus?
Ja, also ich glaube, das würden sie auch nicht bei jedem machen, so ehrlich muss man
das
auch sein.
Stimmt.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an die Schmied zurückdenke, seine Abschiedstournee, da war das ja in jeder Halle auswärts auch so. Aber das siehst du auch mal, was wir für Ausnahmesportler eben auch haben. Und Jogi Bitter, ich habe ja mit ihm zusammen in Magdeburg gespielt, war da einer meiner engsten Freunde. Und das war, ja, ist einfach ein Riesentyp, Riesensportsmann. Und was der geleistet hat, ist halt brutal. Und dann freut es mich auch, dass es auch ein Gegner und auch eine gegnerische Halle so anerkennen kann. Und fand ich auch sehr, sehr sympathisch.
Das war ein ganz, ganz toller Moment. Monika hat jetzt eine Frage gestellt, die ist badisch geschrieben. Dann würde ich sie auch badisch vorlesen.
Sollte ich verstehen?
Bist du als noch in Schutterwald?
Ja.
Grüße aus Ottenheim.
Aus Ottenheim, ja. Also Schutterwald, muss man jetzt kurz erklären, bin ich als Kind aufgewachsen. Haben da gewohnt. Meine Eltern wohnen mittlerweile in Offenburg, also nicht mehr in Schutterwald. Deswegen bin ich nicht mehr in Schutterwald, aber dann eben in Offenburg. Und mein Bruder wohnt da auch, von daher bin ich relativ nah. Aber in der guten alten Mörburg-Halle relativ selten. Aber wenn ich mal da bin, dann schaue ich auch mal vorbei bei einem Kinderspiel. Und mein Neffe spielt mittlerweile beim TuS Schutterwald bei den Roten Teufeln. Und den besuche ich schon ab und zu.
Hat auch Talent?
Ja, der ist gut. Der ist jetzt auch in der Auswahl berufen worden, vor kurzem erst. Natürlich in dem Alter schwer zu sagen, wo die Reise hingeht, aber der hat Bock, der ist ehrgeizig ohne Ende. Und das sind ja mal Eigenschaften, die wichtig sind. Und er hat auch Talent, natürlich, sonst wäre er nicht da, wo er jetzt ist.
Ja,
aber das jetzt abschätzen zu können, wie weit die Reise geht, ist schwierig.
Man merkt man das. In welchem Alter kann man einem Spieler, einem jungen Kerl ansehen, das wird vielleicht mal was.
Ich glaube in der Pubertät, weil wenn dann das Interesse immer noch auf Handball und Sport so groß ist und man nicht irgendwelche andere Faxen im Kopf hat. Also ich zum Beispiel hatte nur Handball im Kopf. Also in der Phase, wo meine Kumpels alle feiern gegangen sind und unterwegs waren, da war ich in der Halle gestanden, habe eigentlich nur Handball gespielt und trainiert. Und ich glaube, da siehst du dann schon den Unterschied, ob die Leute sagen, okay, jetzt wird Priorität auf was anderes gelegt. Die Party, dann vielleicht auch mal das Mädel hier und da. Aber wenn du da beim Sport bleibst und auch nah dran bleibst und natürlich auch die richtigen Trainer hast, die dich fördern, dann siehst du es, glaube ich, so mit 15, 16 schon, wo die Reise hingeht.
Ich war gespannt, weil lustigerweise mein Neffe, mein Patenkind, auch tatsächlich sich anschickt, sehr talentiert zu sein, spielt rechts außen, ist ein Linkshänder, spielt jetzt dann auch schon beim ASV Hamm Westfalen in der Jugend und kommt dann da auch auf die jeweiligen Gegner, die es dann auch braucht in der ja. Situation. Aber ich kann halt gar nicht richtig einschätzen, ab welchem Alter man das wirklich ernsthaft sehen kann. Könnte mal was ja. werden. Und ich glaube, als Linkshänder hast du, glaube ich, immer noch mal, ne, da ist die Chance immer noch relativ hoch, dass du vielleicht mal einen Sprung machen kannst. Bin ich mal sehr gespannt drauf.
Können wir ja mit dem Büro, mit Uwe, da mal kurz mal diskutieren. Dann gucken wir uns mal ein Video an und dann gucken wir mal auf die Scouting-Liste und dann gucken wir mal, wie Uwe ihn soll.
Das wäre doch mal lustig. Gerade geht aber nicht, weil er hat, glaube ich, Kahnbein gebrochen.
Okay.
Das ist, also gerade kann er nicht spielen.
Dann gute Besserung aus der Ferne.
So. Telse Göde.
Die kenne ich.
Frage geschickt.
Ja, ehrlich, die kennen wir alle. Telse, jetzt bin ich
unsere Geschäftsstellenleitung.
Jetzt bin ich gespannt.
Wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin würdest du reisen?
Okay, ich würde eine Zeitreise machen und würde, eins meiner größten Hobbys, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, ist Tauchen.
Mhm.
Und ich habe ganz viele Videos von Jacques Cousteau gesehen und wie früher die Meere einfach waren, so vor 100 Jahren. Ich würde wahrscheinlich irgendwo an meinen Lieblingstauchspot Französisch-Polynesien, nach Fakarava mich beamen. Das ist eine kleine Insel und würde da ins Wasser springen und da wäre ich so angetan davon, wie viel Haie mehr da geschwommen sind vor der Zeit und würde das wahrscheinlich richtig genießen. Also das wäre mal spannend.
Aber dir schon klar, dass es Orte gibt, in denen du diesen Ort, den Namen des Ortes auspiepen müsstest, ne?
Fakarawa, ja, da geht's aber wirklich so und hat, ja, ich weiß, was du meinst, aber er heißt, wie er heißt.
Was heißt, also das heißt, damals war es dann logischerweise deutlich sauberer, oder?
Nein, viel mehr Haie. Also du konntest früher in Ägypten ins Meer springen und da war alles voller Haie und durch die
ich warte noch auf den Positivpunkt.
Ja, das ist der Positivpunkt für mich. Die meisten würden sagen, oh, da springe ich nicht rein, aber
ja.
Wenn du häufiger mit Haien mal im Wasser warst, dann weißt du eben auch, dass die total ungefährlich sind und eigentlich auch nur ihre Ruhe haben wollen. Aber das würde ich noch mal gerne sehen, so wie das mal vor 100 Jahren war. Ja, Jacques Cousteau-Style.
Total ungefährlich sind Haie.
Ja, also ich meine im Endeffekt wie jedes andere Tier auch. Also wenn ein Hund mit den Zähnen fletscht, dann würdest du wahrscheinlich auch nicht hingehen und ihn streichen wollen. Und genauso zeigt dir ein Hai auch, wenn er seine Ruhe haben will. Und wenn du die Körpersignale richtig siehst und dich fernhältst, dann ist das komplett ungefährlich.
Also das heißt, wenn der Hai nicht mit dem Schwanz wackelt, dann wedelt, dann packst du ihn besser nicht
an. Das ist nicht der Schwanz, sondern die Flossen. Wenn der Hai wenn er die Flossen nach unten klappt, dann geht er in Angriffsmodus. Und das heißt dann praktisch, okay, jetzt findet er nicht so witzig und dann solltest du dich ein bisschen fernhalten oder in der Gruppe zusammengehen. Dann bist du nämlich als Gruppe viel größer für den Hai.
Okay.
Dann nimmt er dich als ein Riesentier wahr und dann geht er sowieso weg.
Da zitiere ich gerne Hennes Bender, ein sehr bekannter Comedian in Deutschland, der mal gesagt hat, bis der Hai gemerkt hat, dass du keine Robbe bist, das merkt er erst, wenn er das Neopren zwischen den Zähnen hat.
Okay, ja, das sind diese alten Legenden, dass die Haie den Surfer mit der Robbe verwechseln, aber das ist Quatsch.
Ja, er hat aber im Übrigen auch gesagt, willst du nicht vom Hai gebissen werden, geh nicht ins Scheißwasser.
Ja, okay. Da gibt es jetzt wenige Argumente dagegen, aber wer sich wirklich damit beschäftigt, der weiß, dass es eigentlich komplett ungefährlich ist.
So, jetzt würden wir einen kleinen Schwenk machen. Wir haben nämlich ein Mikrofon hier im Auto und wir haben ja vier Gäste im Auto. Und ihr dürftet jetzt auch mal, wenn ihr wollt, dem Olli Fragen stellen. Einfach drauf los.
Jetzt bin ich gespannt, ob ihr vorbereitet seid. Wir hatten das Mikro.
Ich hab's jetzt gerade. Ja.
Okay.
Ich hatte mir die letzten Podcast-Folgen angehört, die Woche nochmal, und es ging jedes Mal um Butterbrezen. Und die Frage ist, ob du wieder welche isst.
Ja.
Du hast ja lange keine mehr gegessen.
Das ist richtig. Leider ganz ohne Butterbrezel geht's nicht. Witzigerweise, meine Kinder, die gehen auch nicht ohne Butterbrezel oder Laugenstange in die Schule. Und da wird der Papa natürlich auch schwach. Aber es ist wirklich so im Büro, wenn jemand irgendwie beim Bäcker vorbeifährt, dann holt er halt ein paar leckere Butterbrezeln. Und die Bäckerei Teurer ist ja mittlerweile auch Sponsor bei den Rhein-Neckar-Löwen und die machen fantastische Butterbrezeln. Und dann ist es echt hart, daran vorbeizukommen. Also eine geile Brezel ist schon was Feines.
Du bist im Sponsoring überragend aufgehoben.
Ja, das ist perfekt. Also, das soll ich machen.
Perfekt.
Bei so einer Vorlage.
Die war gut. Hast du ihre Werbung gesehen in der Arena?
Ja.
Der Rhein-Neckar-Bäcker? Überragend.
Mega. Auch ein richtig geiles Unternehmen. Also wir hatten letzte Woche einen Termin und liebe Grüße gehen raus. Also ein Sponsor, der richtig Spaß macht.
Wahnsinn.
Da kommt auch einiges jetzt in Zukunft.
Ja?
Ja.
Okay. Dann gerne nächste Frage. Ich kann nicht so Zeug nach hinten gucken.
Ich würde gerne wissen vom Olli, wer in seiner aktiven Karriere sein härtester Gegenspieler war. Nicht sein bester, aber sein härtester.
Also die Frage kam auch oft, müsste ich jetzt wahrscheinlich zwei nennen. Also Karabatic ist die ich meistens antworte, deswegen ist es langweilig, aber da kommt noch einer dazu, Ivano Balic. Und der war als Mittelmann, also ich meine, erstmal ein unglaublicher Spieler, unglaublicher Typ. Ich liebe ihn, aber der war auch ganz schön link. Das war einer der ganz wenigen, der, wenn er vor dir eine Kreuzung gemacht hat, um den Spieler anzukreuzen, der dir dann mit dem anderen Fuß unten das Bein weggezogen hat. Und das hat er bei mir ein paar Mal gemacht. Und nach dem zweiten Mal habe ich ihm gesagt, das sollte er lieber nicht mehr machen, weil es sonst wehtut. Und dann sind wir uns mal richtig in die Haare gekommen. Aber haben dann natürlich auch Länderspiele gehabt, auch wichtige Spiele gegeneinander, wo dann auch so ein gewisses Respekt da war. Also er wusste, okay, mit dem mache ich es jetzt lieber nicht. Ich habe mich auch relativ fair ihm gegenüber verhalten. Aber der war ganz schön link und auch brutal schnell auf den Beinen. Das war der Erste, der eigentlich eher so ein Basketballer war. Also der war auf den Beinen so schnell, in der Zeit, wo das eigentlich ungewöhnlich war, da waren die eigentlich die Spieler eher kräftig und so ein Karabatic-Style, aber der war so schnell auf den Beinen, der war einer der härtesten, ja.
Der hat ja vor allen Dingen dann auch nochmal in deinem letzten Jahr, seid ihr euch nochmal über den Weg gelaufen,
richtig,
oder? Der hat nämlich dann nochmal für die HSG Wetzlar gespielt,
genau.
Ein Jahr lang.
Fand ich auch total abgefahren, weil er, also Ivano Balic und Richardson, eigentlich so damals, als ich klein war, auch so ein bisschen mit mit die Idole war, wo ich gedacht habe, hey, geil, wenn du da mal Nationalmannschaft spielst und gegen den, das wäre schon cool, dass ich das alles erleben durfte, ist natürlich dann unfassbar gewesen, aber die beiden hatten beide nochmal, also Richardson bei uns, bei den Rhein-Neckar-Löwen und er eben in Wetzlar nochmal ein Comeback und das war für die Liga ein absolutes, absoluter Mehrwert, auch wenn sie sportlich sicherlich nicht mehr auf der absoluten Spitze waren.
Weitere Fragen von euch gerne.
Ja, ich hätte eine Frage, und zwar warst du Nationalspieler und was war so die Mannschaft, gegen die du am liebsten gespielt hast? Und du wusstest, da werden wir wahrscheinlich gewinnen.
Okay, ich meine, wir hatten natürlich oft mal, gerade bei Weltmeisterschaften, Gegner, wo du wusstest, okay, das Spiel gewinnst du locker. Aber ehrlich gesagt, Lieblingsgegner waren eigentlich die, wo es richtig zur Sache ging. Also Frankreich, Spanien, das sind so Mannschaften, wo ich die heißesten Fights hatte. Wo du immer wusstest, hey, das Spiel, das ist so ein 50-50-Ding und am Schluss gewinnst halt, weil du am Schluss da in der Crunch-Time vielleicht auch die ein bisschen die Nase vorne hast, weil du es mehr willst. Also da war immer viel drin und das war immer mit Respekt, aber vor diesen Länderspielen, da warst du auch gemerkt im Bus, da war die Mannschaft immer extra heiß und Frankreich, Spanien, das waren die Gegner, wo ich am liebsten gegen gespielt habe.
Weitere Fragen?
Ich hätte noch eine jetzt auf den aktuellen Kader bei der Rhein-Neckar-Löwe geschaut, wer da der wichtigste Spieler ist. Jetzt was das Gesamtpaket angeht, nicht nur das Sportliche, sondern auch Mentalität, Einstellung, was der Ole dazu meint.
Also einer der wichtigen, der sonst nicht so oft genannt wird, den haue ich jetzt mal raus. Also Oliver Scheffert ist für mich eine absolute Legende jetzt schon. Also erstmal ein unfassbarer Abwehrspieler. Ein richtig guter Typ, der auch die Truppe zusammenhält und was der vorne im Angriff macht mit den Möglichkeiten, die er hat. Der ist ja nicht super schnell auf den Beinen, aber der hat ein 1-1. Wie der das gewinnt, weiß ich manchmal selber nicht. Aber Ulle finde ich ganz, ganz wichtig für uns. Als Typ Apfel natürlich, klar. Aber du hast im Endeffekt bei uns eine ziemlich breite Hierarchie, muss ich sagen. Deswegen ist es jetzt schwer zu beantworten. Aber jetzt, wenn du Neuzugänge noch dazu nimmst, ist natürlich klar, dass wir da uns nochmal richtig verstärkt haben. Also die drei Neuzugänge tun es auch richtig gut. Aber Ulle ist einer, den würde ich jetzt mal rausstellen.
Aber dazu eingehakt, Ulles Vertrag läuft, glaube ich, am Ende des Jahres aus. Gibt es denn da irgendwie einen Stand oder müssten wir das tatsächlich auf jeden Fall Uwe Gensheimer fragen? Oder ist das irgendwie...
Das ist natürlich eine Frage an Uwe, klar. Ich bin natürlich da schon auch mit involviert, aber das ist natürlich auch eine Frage, was will Ulle, was wollen wir? Dann geht es ja auch darum, wie viele Jahre verlängert man so einen Vertrag? Ist ja auch nicht mehr der Jüngste, aber das ist eine Frage, die könntest du jetzt Uwe stellen.
Okay, das heißt, da gibt es nichts, was du uns...
Eine Vertragsverlängerung heute mal raushauen?
Weltexklusiv in diesem Auto, auf diesem Hockenheimring verraten kannst.
Also ich sehe ihn bei den Löwen im Kader mit der aktuellen Leistung und ich glaube auch, dass er gerade für die Abwehr sehr, sehr wichtig ist, in der zweiten Welle eine super Rolle spielt und uns einfach gut tut.
Ich weiß, also ich gehe halt immer davon aus, dass andere Teams ja auch nicht blind sind, so, ne? Und dass er dann vielleicht auch sehen. Die Frage ist ja, wie du schon gesagt hast, was er auch vielleicht will, ne?
Logisch, klar. Es muss ja für beide Seiten immer passen. Ja, dann gibt es ein gewisses Budget und das sind ja viele Dinge, die der Fan vielleicht auch nicht so sieht. Manchmal musst du ja auch eine Entscheidung treffen, weil du den Kader für die Zukunft verstärken willst. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber das ist manchmal komplizierter, als so der Fan oder der Außenstehende sieht.
Das glaube ich sofort. Ich hätte diese Frage tatsächlich exakt so beantwortet wie du. Also mir wäre auch sofort Ulle Vossel-Scheffert in den Kopf gekommen.
Die anderen sind auch wichtig. Ich will jetzt keinem auf die Füße treten, aber er wird nicht so oft genannt. Und ich finde das eigentlich auch schade, irgendwie, dass er so in der Wahrnehmung der Liga nie so diese Anerkennung gekriegt hat.
Weitere Fragen?
5 Minuten haben wir noch.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar Rückblick zu deiner aktiven Karriere.
Ja.
Gibt es ein Team, wo du sagst, für das hättest du gerne noch gespielt?
Es gab eine Anfrage aus Hamburg. Damals war ich mit Jogi Bitter in Magdeburg und wir hatten, Hamburg wollte uns beide verpflichten. Saßen da bei mir zu Hause im Wohnzimmer, haben dann abwechselnd die Gespräche geführt. Und Jogi hat sich dann für den HSV entschieden und hat da natürlich auch einige Titel gewonnen, unter anderem auch die Champions League. Und meine Frau hat damals in Hamburg studiert und es war so eine Geschichte, wo ich gedacht habe, okay, Champions League zu gewinnen, das wäre schon nochmal geil gewesen. Wenn man im Nachgang aber sieht, dass der HSV dann fast in Insolvenz gegangen ist, runtergegangen ist in die dritte Liga, habe ich mir das damit erspart. Aber ich hätte schon nochmal Bock gehabt, Richtung Norden zu gehen, muss ich ehrlich sagen. Und ein, zwei Auslandsjahre in Spanien wären auch geil gewesen. Da gab es mal eine Anfrage aus Ademar León und da habe ich damals ein bisschen Schiss gehabt wegen Nationalmannschaft, weil ich dann schon ein bisschen raus bin aus dem Sichtfeld. Das habe ich dann auch nicht gemacht, aber ja, in der Nachbetrachtung ist, glaube ich, alles gut gewesen. Aber so 2 Jahre im Ausland und vielleicht irgendwo im Norden nochmal, wäre nochmal spannend gewesen. Aber ich habe, glaube ich, bei den Löwen meine Heimat gefunden und bin da sehr, sehr im Reinen mit mir.
Dann würde ich kurz noch weitermachen. Ich hätte noch eine Frage. Welche Spiele, würdest du sagen, von allen Spielern hat die größte Willenskraft, ein Spiel zu gewinnen?
Von den aktuellen oder auch Leute, die
jemals
schon... Okay, also Karabatic war jemand, der mich als Typ immer beeindruckt hat und ich immer gedacht habe, wie schafft er das, bei jedem Spiel so zu brennen und immer den so voll da zu sein. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich den gesehen habe, der war immer bei 100%. Der hat auch mal Spiele gemacht, die waren sicherlich nicht so gut, aber diesen Willen, Spiele zu gewinnen, waren bei dem unfassbar groß und war für mich auch immer so, da wollte ich auch hin. Ich wollte irgendwie immer ein Spieler sein, der, wenn das Spiel losgeht, der da ist. Ich war sicherlich nicht der Fleißigste in jedem Training, aber ich wusste, wenn es drauf ankommt. Und da kann man, glaube ich, Karabatic schon vorne rausstellen. Aktuell ist vielleicht Andy Wolf jemand, der das in sich hat, der unfassbar verbissen ist in jedem Spiel, ob das Testspiel ist oder der kann nicht verlieren, der will nicht verlieren. Der hat so einen Antrieb, Spiele zu gewinnen und das ist schon auch beeindruckend. Und von den aktuellen Spielern ist es wahrscheinlich Andy.
Glaubst du, dass der THW dieses Jahr deutscher Meister werden kann?
Sie könnten es. Ist natürlich jetzt nicht gut gelaufen, die letzten Wochen. Aber das ist ja eine Mannschaft, die immer hinten rauskommt. Und gerade mit so einem Torhüter, wenn der mal heiß läuft, können die natürlich auch mal eine Riesenserie starten. Ist jetzt sicherlich nicht Top-Favorit, da habe ich schon vorhin Magdeburg genannt. Aber Kiel wird besser werden, hundertprozentig. Mit dem Kader, mit dem Torhüter gespannt, muss man sagen. Und auch mit der Halle. Und also THW Kiel ist nach wie vor eine Top-Mannschaft und die werden hochrutschen, keine Frage.
Aber ich glaube, Blecki Schwarzer war es, der jetzt, glaube ich, gerade gesagt hat, dass der THW Kiel sein Top-Favorit ist, weil er keine Schwächen in dieser Mannschaft sieht.
Ja, das sehe ich ein bisschen anders, weil die Neuzugänge noch nicht alle voll angekommen sind. Wir hatten natürlich einen ganz schönen Umbruch und das dauert natürlich auch. Jetzt hatten sie auch ein paar Verletzungen. Also ich bin mir sicher, dass sie in der Rückrunde deutlich stärker werden, dass sie auch eine Riesenserie starten werden. Ob es dann für ganz oben reicht, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, da ist Magdeburg aktuell noch ein bisschen vorne.
Okay. Dann weitere Fragen von euch gerne.
Dann mache ich noch mal weiter.
Super, bist gut vorbereitet.
Ja, ich bin ja 3 Stunden hergefahren. Ich hatte ja Zeit, ne? Was brauchst du denn in der Früh, um gut den Tag zu starten? Was brauchst du auf jeden Fall?
Ganz einfach. Ich brauche einen richtig guten Kaffee. Das kommt auch in jeder Podcast-Folge. Eigentlich ist es kein Kaffee. Es ist ein doppelter Espresso, der dann Americano ein bisschen verlängert wird. Und ganz kleinen Schuss Milch rein. Und wenn ich den getrunken habe, dann eine kalte Dusche. Und dann kann ich in alles reinstarten, egal was kommt. Also dann bin ich wach und ohne den geht es aber auch nicht. Aber dann brauche ich auch relativ schnell den 2. und 3. Also ich bin absoluter Espresso-Junkie und ein guter Kaffee, darüber geht gar nichts.
Wie viele trinkst du denn?
Boah, ich trinke bestimmt 4 Doppelte. Also immer verlängert mit Wasser. Also ich mache einen Americano, also du weißt ja, was es ist. Und von daher, aber ich habe auch, glaube ich, mein Konsum so hochgeschraubt und den Level auch so. Ich brauche das auch für mich. Wenn ich mal keinen Kaffee trinke, da würde ich durchdrehen.
Oh, okay, krass.
Ich glaube, ich bin ein bisschen
also 4 finde ich viel.
Ey. Ja, aber über den ganzen Tag verteilt.
Du, ich kann dir sagen, ich habe ja mal in meinem Leben tatsächlich mal richtig gearbeitet. Das ist schon ganz
ich auch, Herzen. Ich auch, mein Freund.
Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Aber ich habe ja mal eine Lehre gemacht als Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Und da war natürlich das Thema...
Wir sollen schneller fahren, ja, hast du das gesehen?
Ich glaube, das war tatsächlich die Ansage. Ja, wir müssen auch, das ist auch die letzte Runde jetzt, die wir fahren.
Ja, okay.
Und da warst du auch so, da haben wir halt unheimlich viel Red Bull und Kaffee und hast du nicht getrunken und irgendwann wirst du immun.
Das ist so, definitiv.
Der Körper nimmt das nicht mehr auf.
Ja. Aber es ist ja trotzdem Placebo, also einfach einen schönen Espresso zu trinken, ich kriege ja auch keinen Herzrasen mehr oder so. Also könntest du mir jetzt, glaube ich, da 5 Espresso hinstellen, ich ziehe die weg und dann ist auch alles gut.
Boah, nee, da könnte ich, glaube ich, 3 Wochen nicht schlafen.
Nee, das passiert bei mir nicht.
Haben wir noch Fragen?
Komm, eine machen wir noch.
Ja, eine hätte ich jetzt noch.
Jawohl.
An welchem Punkt deiner aktiven Karriere hast du dir mal Gedanken gemacht, was du danach machen möchtest?
Sehr, sehr, sehr früh. Also eigentlich zum Start meiner Karriere, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Also ich habe natürlich auch Eltern, die sehr viel Wert darauf gesetzt haben, dass ich meine Schule vernünftig beende, dass ich auch eine Ausbildung mache. Das habe ich damals schon anders gesehen, weil ich schon gemerkt habe, hey, Handball, damit könnte ich ja vielleicht auch mal, ich könnte auch mal Profi werden. Aber meine Eltern haben dann schon gesagt, hey, du machst jetzt schön deine Ausbildung fertig, habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht, die abgeschlossen. Und mir war schon immer klar, dass ich irgendwann wieder arbeiten werde. Das ist natürlich jetzt im Handball ist umso geiler, aber von daher hatte ich immer im Kopf, okay, ich habe eine Ausbildung. Ich habe dann auch in dem Job noch ein bisschen gearbeitet. Und das war für mich auch immer so ein Anker in meiner Karriere, dass ich nie Angst davor hatte, als Sportler nicht erfolgreich zu sein. Also ich habe mir nie den Druck gemacht. Ich habe Handball immer als Spaß gesehen. Ich hatte da total viel Bock drauf. Aber es war nie so, dass es meine Existenz war, dass ich Geld verdienen muss mit dem Handball, um meine Familie zu ernähren oder da mir irgendwie Gedanken machen, was passiert denn, wenn ich verletzt bin und nicht mehr spielen kann. Weil mir war ganz klar, hey, irgendwann arbeitest du wieder in deinem alten Job. Das ist jetzt zum Glück nicht passiert, aber ich hab mir da schon relativ früh Gedanken gemacht. Deswegen war, glaube ich, mein Abschied auch gar nicht so schlimm für mich. Also ich habe gedacht so, hey, was willst du denn? Du bist Weltmeister geworden, du hast einige Titel noch gewinnen dürfen, hast so lange Zeit auf dem Top-Level Handball spielen dürfen und dann ist auch irgendwann mal zu Ende und das ist gut so. Und ich war da so im Reinen mit mir von Tag 1 bis hier bis heute. Das kann ich auch nur jedem Sportler raten. Also macht euch Gedanken früh genug, was passiert danach, weil das Loch kann sonst ganz schön groß werden.
Was war denn dein Alltagsjob nochmal?
Ich habe beim Autohaus gearbeitet. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung im Autohaus gemacht. Da war eine Autovermietung angesiedelt und die habe ich dann geleitet für ein Jahr. Und war natürlich viel unterwegs. Das war jetzt kein Fulltime-Job. Ich konnte immer zum Training gehen, wann ich wollte. Aber ich wusste trotzdem, wie funktioniert ein Job morgens von 8 bis 16, 17 Uhr und dann ins Training und dann zu den Spielen. Also ich habe 3 Jahre in der Ausbildung habe ich gelitten. Da war wenig Freizeit, aber ich glaube, dass mich das auch geprägt hat. Und ich wusste das, glaube ich, deshalb auch umso mehr zu schätzen, wie geil das ist, Handballprofi zu sein. Okay. Also du gehst ins Training morgens, dann lässt du dich massieren, dann machst du Mittagsschlaf, dann machst du das zweite Training, am Wochenende gehst du ins Spielen, wirst in der Halle gefeiert. Also 8 Stunden am Bürostuhl zu sitzen, wäre für mich undenkbar gewesen. Es war für mich auch immer wieder ein Antrieb zu sagen, hey, ich gebe noch mal mehr Gas, weil ich will da jetzt nicht gleich wieder zurück.
Haben wir noch eine Frage?
Hast du noch eine?
Ja, also ich halte mich erstmal zurück, weil wir haben ja, es ist ja schön, dass wir mal Leute dabei haben. Es
sind gute Fragen dabei. Also
finde ich auch.
Ja, absolut. Da haben sich Leute Gedanken gemacht dahin. Habt ihr noch eine?
Na, dann mache ich noch eine. Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus bei den Löwen?
Also mein
Brezel, Kaffee.
Das denken, glaube ich, witzigerweise denken das, glaube ich, viele meiner aktuellen Spieler, weil die sehen mich jetzt nicht mehr so häufig. Also es ist so, ich habe 2 feste Tage in der Geschäftsstelle in Mannheim. Das ist Dienstag und Donnerstag. Da bin ich von morgens bis nachmittags in Mannheim. Habe da viele Vertriebsaufgaben. Also wie gesagt, unser Vertriebsteam ist jetzt nicht so riesengroß. Das haben wir jetzt gerade ein bisschen ausgebaut mit Sören Bessler, das ist unser neuer Vertriebsmitarbeiter. Den werdet ihr jetzt auch mal sehen in der SAP Arena. Und Holger Bachert als Geschäftsführer. So, wir drei sind für den Vertrieb jetzt auch zuständig. Von daher habe ich viele Sponsorentermine, probiere natürlich neue Sponsoren an Land zu ziehen. Habe viele Meetings, gucke natürlich auch mal, welche Branchen sind denn für die Rhein-Neckar-Löwen noch interessant? Da ist zum Beispiel die PV-Branche, die noch nicht besetzt ist. Da führen wir gerade aktuell interessante Gespräche.
Muss ich sagen,
Photovoltaik, Entschuldigung.
Ja, ja, das hat nicht jeder.
Photovoltaik-Branche. Und da mache ich mir dann schon auch Gedanken, auch mal ein bisschen andere Wege zu gehen. Natürlich auch mein Netzwerk zu nutzen, um die Löwen auch vom Budget her wieder auf ein Level zu setzen, dass wir auch wieder oben angreifen können. Weil ich glaube, das muss auch zusammenspielen. Es hilft nichts, wenn wir den besten sportlichen Leiter der Welt haben, wenn der ein Budget hat, mit dem er ja einfach faktisch nicht oben angreifen kann. Von daher ist es viel Vertriebsthemen aktuell und ansonsten habe ich mein Büro in Kronau in der Halle, habe da natürlich Austausch mit Sebastian Hinze und Uwe und das Sportliche ist da natürlich weniger geworden, aber es ist aktuell viel Sponsoring.
Wir rollen übrigens gerade in die Boxengasse. Das muss aber nicht heißen, dass wir, also wir können das Auto, wir müssen ja nicht gleich rausstürmen, wir müssen nur die Strecke jetzt räumen. Mhm. Wie war es für euch?
War richtig.
Also
kurzweilig fand ich, das ist krass, die Stunde also, schon rum ist.
Aber Olli, es ist doch immer so, immer wenn wir beide irgendwas zusammen machen, erinnerst du dich noch an Castival?
Brutal, das war brutal.
Das war wirklich geil, ja. Da haben sie uns einfach ein Mikro in die Hand gegeben und haben gesagt, ja, hier Olli und Kevin machen irgendwie eine halbe Stunde Programm. Es war super lustig, ich glaube, da hätten wir auch Eintrittskarten für verkaufen können.
Vor allem die Leute fanden es auch geil, weil du hast ja manchmal auch, finde ich, auch schwierig, so wie kommt das jetzt an, was du da gerade machst. Aber ich meine, dass du reden kannst, ist eh klar und dass die Fans dich lieben und du machst es einfach auch gut. Also du machst es einem auch einfach, in so ein Gespräch reinzugehen.
Das ist nett. Aber ich glaube, da hast du auch deinen Anteil dran.
Ja.
Wir verstehen uns halt auch einfach gut seit vielen Jahren. Ich meine, wir kennen uns ja wirklich auch schon sehr, sehr lange. Ich wollte damit auch nur sagen, dass ihr ruhig noch weiter fragen könnt, wenn ihr wollt. Also wir müssen jetzt nicht gleich direkt aus dem Auto rausstürmen. Wir müssen nur die Strecke räumen.
Ich frage nächstes Mal was mit dem Fahrrad. Fahren wir mit dem Fahrrad davor.
Oh Gott im Himmel. Ah ja gut, Elektrofahrrad. Ne? Ja, ist ja super. Ist ja okay, wenn ich nicht selber strampeln muss.
Also es winkt noch keiner, wir können noch eine Runde drehen. Weißt du denn, wo du hin musst? Da.
Wenn jetzt hier in dieser Sekunde winkt der Kollege vom Autohaus Christmann.
Ja.
Ich glaube, wir haben einen neuen Rekord aufgestellt. Langsamste Streckenzeit aller Zeiten.
So langsam war noch keiner unterwegs.
Guten Tag. Achso, wollt ihr da jetzt raus?
Oder? Ja, ich glaube, die wollen jetzt hier rausfahren.
Warte mal, dann stell ich
mich. Oh, Card gibt's auch hier.
E-Card Key Facts.
Stark.
Genau, du hast das Fenster schon runtergemacht. Ich mache jetzt mal das Auto aus, aber ja, wie gesagt, ihr könnt gerne noch, wenn ihr möchtet.
Was? So, jetzt müssen wir aktualisieren später. Warte mal.
Wir machen später. Ich wollte es ja nicht sagen, ne? Weil ich mir wahrscheinlich einen dummen Spruch sofort angehört hätte. Aber tatsächlich, als ich die ganze Zeit über die Massagefunktion an
Ehrlich?
Auf den Sack gegangen. Ich habe erst gedacht, ich die ganze Zeit in den Rücken treten. Dann habe ich immer gemerkt, nee, das ist tatsächlich, dann stand hier auch immer Lendenwirbelsäulenmassage Phase 1 abgeschlossen. Und ich dachte mir, geil.
Die läuft schön. Bei mir immer. Ich habe die immer an bei mir.
Echt?
Ich liebe das. Nee, Sitzmassage, das perfekt.
Also wäre mir viel zu viel. Ja, ein, zwei Themen hatte ich tatsächlich noch auf meinem Schirm. Lage der Liga. Unser alter Freund Schwalbe, Trainer beim HC Erlangen. Hast du mit ihm sprechen können?
Ja, ich habe ihn angerufen direkt an dem Tag, als es bekannt gab. Da ist er aber nicht rangegangen. Und dann hatte ich dann seine Frau am Telefon. Da habe ich gesagt, das ist auch schön, dass dein Mann dich zurückmeldet. Ja, Schwalbe natürlich, glaube ich, genau der richtige Mann in dieser Zeit für Erlangen, wo es wirklich heiß hergeht und auch eine spannende Konstellation.
Aber reicht er aus?
Ich glaube, dass mit Johannes Selin ja ein Co-Trainer da ist, der die Mannschaft super kennt und Schwalbe so ein bisschen als der Motivator gekommen ist, auch einer, der vielleicht ein bisschen Ruhe reinbringt und das kann er, hat er bei uns auch geschafft. Wenn wir mal an die ersten Spiele denken, wo es bei uns auch heiß herging, hat er auch erstmal Ruhe reingebracht, dass er natürlich eine Weile raus ist, aber dass der Ahnung vom Handball hat, ich glaube, darüber müssen wir nicht sprechen.
Absolut.
Und Johannes Selin ist natürlich auch noch da. Wie die Konstellation funktioniert, das muss man natürlich dann mal sehen, aber so wie Erlangen jetzt aufgetreten ist, ist schon eine Tendenz zu erkennen.
Generell, der Abstiegskampf wird dieses Jahr, glaube ich, eine ganz, ganz enge Kiste, super spannend. Also, Also Potsdam, weiß ich nicht, also, ob die den Turnaround noch schaffen.
Ja. Würde ich jetzt auch sagen, Potsdam hätte ich jetzt auch als Erste genannt, aber auch die Mannschaft wird sich auch entwickeln, aber ich glaube, dass das natürlich schon ein Kandidat ist.
Also Metikheim mit Ica Romero, das ist ein Team, wo ich schon glaube, die hätten eine Chance drin zu bleiben. Wer es dieses Jahr brutal schwer haben wird, ich glaube, das ist kein Geheimnis, ist der TVB Stuttgart. Die kriegen Probleme.
Ja.
Und wenn man dann im nächsten Schritt dann natürlich auch nochmal über Eisenach nachdenkt, klar, das erste Jahr war sehr euphorisch in der ersten Liga, da sind sie drin geblieben. Glaubst du, dass die auch Gefahr laufen könnten, dass es dieses Jahr anders läuft?
Ich glaube, dass sie zu Hause ihre Punkte holen werden, um die Liga zu halten. Stuttgart, muss man mal sehen, ob die nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden, ob die sich nochmal verstärken können. Absolut spannend, aber die Liga ist ja sowieso Wahnsinn. Oben wie unten, es gibt kein wirkliches Mittelfeld, das ist schon extrem. Bei Potsdam muss ich dir recht geben, ansonsten glaube ich, dass es für Eisenach, die werden das packen.
Glaubst du, dass es ein Fehler war, dass Potsdam aufgestiegen ist? Also für dieses System, also ich weiß nicht genau, ob das jeder auf dem Schirm hat, aber eigentlich ist der VfL Potsdam die zweite Mannschaft der Füchse Berlin. Und sie hatten eigentlich jahrelang darauf hingearbeitet, dass es dann ja perfekt wäre, wenn eine zweite Mannschaft in Anführungsstrichen in der zweiten Liga spielt, was ja normalerweise so nicht machbar ist.
Ja.
Und Bob Hadding wollte dann aber, glaube ich, ganz gerne diesen Aufstieg jetzt einfach feiern. Und ich glaube auch, dass man Spieler nicht erklären kann, er dürfte jetzt nicht mehr gewinnen, ist auch klar.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen, glaubst du, dass das dem System auch schaden könnte?
Also das hilft natürlich Potsdam aktuell nicht, dass der Berlin natürlich auch eine Entscheidung treffen musste, welche Spieler spielen dann in Berlin und welche in Potsdam. Und da sind ja einige junge Spieler dabei, die mittlerweile fester Bestandteil sind bei den Füchsen Berlin. Von daher ist es sicherlich nicht ideal und ich glaube, es war auch nicht so geplant. Aber so wie du sagst, Bob Hanning, wenn er dann die Chance hat, aufzusteigen, dann sagt er natürlich auch nicht nein. Aber wie gesagt, das ist schwierige Situation mit dem Kader und dann die finanziellen Mittel werden natürlich auch nicht so groß sein. Deswegen ist es für Potsdam natürlich, wird es ganz, ganz eng.
Es bleibt spannend in der Daikin-Handball-Bundesliga. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, dass sie jetzt Daikin-Handball-Bundesliga heißt. Das war Folge 96 vom Löwenfunk. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Mega, wie immer. Vielen Dank.
War wirklich stark. Wir werden jetzt des Öfteren mal ein paar verrückte Dinge tun und nicht mehr nur im Videoraum sitzen und stumpf einen Podcast aufzeichnen. Wir wollen da jetzt schon wieder ein bisschen mehr Bewegung
Wind reinbekommen.
Genau. Ja. Wir hatten ja letztes Jahr angefangen mit dem Live-Podcast mit Uwe Gensheimer. Sowas Ähnliches planen wir dieses Jahr auch. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wir werden für Folge 100 was ganz, ganz Besonderes auflegen. Da verrate ich jetzt definitiv noch gar nichts. Aber ich kann schon mal andeuten, dass wir in der nächsten Folge, das ist dann ja die 97er, werden wir eine Dame zu Gast haben, die im Handballsport seit vielen, vielen Jahren dabei ist und wo wir alle relativ froh sind, dass sie jetzt wieder dabei ist.
Oh, da bin ich gespannt. Ich weiß es noch nicht.
Nee, natürlich weiß es noch nicht.
Da bin ich aber gespannt.
Das, vielleicht sage ich es dir gleich noch einmal. Das kann ich natürlich nicht sagen, solange die Mikrofone noch laufen. Abonniert gerne unseren Podcast und weil dann habt ihr natürlich keine Folge, die ihr verpasst. Holt euch Tickets für unsere nächsten Heimspiele, schaut vorbei und ich sage jetzt mal Dankeschön, dass ihr auch dabei wart.
Vielen Dank, auch für die guten Fragen.
Absolut. Und dann, jetzt muss ich das Auto doch nochmal hier irgendwie, nicht, dass ich jetzt hier...
Jetzt.
Nein, möchte ich nicht aktualisieren.
Ich fahre nochmal eine Runde, komm.
Ich fahre jetzt dahin, wo der Chris sagt. So, der Chris sagt, wir sollen jetzt hier langfahren. Jetzt seid ihr doch nochmal dabei, wo wir hier die Karre... Oh, guck mal da, was ist das denn da? Schullandheim-Ausflug, oder?
Sieht so aus.
Eieiei. Guten Tag, hallo. Guten
Tag. Hallo, die Herren. Vielleicht habt ihr auch noch eine Frage. Oh.
Hallo.
Servus.
Guten Tag.
Hi. Warum ist...
Der Olli benimmt sich wieder daneben. Schön. Gut, dass wir das alles noch drauf haben.
So, jetzt fahren wir direkt zum Dönerstand, oder?
Oh, ja, oder? Wo sollen wir denn jetzt hinfahren, Chris? Ah, okay, wir fahren auf den Parkplatz zurück.
Also verabschieden wir uns noch oder
machst du schon? Nee, ich war ja quasi schon dabei. Wir können ja diesmal auch winken, weil es ja auch ein Videopodcast parallel ist. Solltet ihr uns jetzt nur wie gewohnt hören, dann nochmal der Hinweis darauf. Ihr könnt euch das Ding diesmal auch angucken. Jetzt wird es hier nämlich auch ganz schön voll auf diesem Festival, auf dem wir hier sind.
Ja.
Das ist E-Testival oder sowas. Ja, wo wir dank Autohaus Christmann unsere Runden auf dem Hockenheimring drehen durften. Das war Folge 96. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
Vielen Dank. Ciao, ciao.
Das war Löwenfunk. Eine gemeinsame Produktion von Radio Regenbogen und den Rhein-Neckar-Löwen. Neue Folgen erscheinen alle zwei Wochen überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.